Herr Jesus Christus, du bist jetzt hier in unserer Mitte, so wie du es verheißen hast. Wir wollen uns auf dich ausrichten, wollen auf dich hören, wollen uns öffnen, auch in unseren Gedanken und Gefühlen. Herr, sprich du zu uns. Wir warten auf dich. Amen. Als ich das allererste Mal zu meiner Frau Marion nach Hause eingeladen war, stand ich an der Haustür ihres Elternhauses. Es war Abend und nur in einem Zimmer gleich neben dem Eingang hat ein Licht geleuchtet. Genau in dem Moment, in dem ich die Klingel gedrückt habe, ging dieses Licht aus. Nichts hat sich gerührt. Du kannst dir sicher vorstellen, was das in mir für Gefühle ausgelöst hat, was mir da so durch den Kopf ging. Enttäuschung, kleines bisschen Wut, Selbstzweifel, Traurigkeit. Naja, ich habe trotzdem ein zweites Mal geklingelt und gewartet, wieder nichts. Schließlich bin ich dann wie so ein begossener Pudel zu meinem Auto zurückgetrottet und heimgefahren. Die hat mich wie einen Idioten behandelt. Mit der wird's wohl nichts. Die Geschichte hat natürlich eine zweite Seite. Als wir uns dann nach einigen Tagen wieder getroffen haben, hat mir Marion ihre Version erzählt. Also sie war so aufgeregt über den bevorstehenden Besuch, dass sie sich mit irgendwas beschäftigen musste. Na, dann hat sie eben im Bad Wäsche aufgehängt und war damit wohl just in dem Moment fertig, als ich unten vor der Tür stand und geklingelt habe, hat sie das Licht ausgeschaltet. So. Und als ich dann nicht kam, hat sie gebetet: Herr Jesus, ich brauche keinen Menschen, auch keinen Schiller, nur dich. Dass die Klingel nicht geläutet hat und sie mich deswegen auch nicht hören konnte, lag einfach daran, dass ich von zwei Klingeltasten die falsche gedrückt habe. Wir lachen heute noch über die Geschichte und immerhin sind wir jetzt schon über 30 Jahre glücklich verheiratet. Als ich damals vor der Haustür meiner Marion stand, war das für mich eine klare Sache, bevor ich geklingelt hatte. Manchmal gibt es Situationen, da bist du weit unsicherer. Du gehst auf jemanden zu, kannst aber überhaupt nicht einschätzen, wie diese Person reagieren wird. Du hast ein dringendes Anliegen, aber wird die Person, zu der du gehst, die dir vielleicht helfen könnte, wird die dich überhaupt anhören? Oder schickt sie dich gleich wieder weg? Ich werde heute, Bernd hat schon gesagt, über die Jahreslosung für 2022 sprechen. Sie ist ein Teil eines Verses aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 37b. Diese Jahreslosung wird jeweils circa 3 Jahre vorher von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgesucht und lautet in der diesmal festgelegten Fassung aus der katholischen Einheitsübersetzung: Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist so vom ersten Eindruck her erstmal ein mutmachender Satz für jeden Menschen, der den hört. Weiß nicht, welche Gedanken, welche Assoziationen der bei euch auslöst. Du kannst zu Jesus kommen, egal wie du bist, wer du bist, egal mit welchem Anliegen du kommst. Ist das so? Also wie das genau gemeint ist, das wollen wir uns heute miteinander etwas näher ansehen. Der Vers steht im 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Insofern ist die Predigt heute über die Jahreslosung auch gleichzeitig so ein bisschen ein Einstieg in unsere neue Predigtreihe, die wir jetzt beginnen, über das Johannesevangelium. Die eigentliche Einleitung wird nächsten Sonntag dann der Daniel Vogelsang machen. Aber das Kapitel 6, das die Jahreslosung enthält, ist im Idealfall so eine Art Teaser, der euch neugierig machen kann auf das, was noch kommt. Das Kapitel beginnt mit der Beschreibung, dass eine große Volksmenge Jesus folgt, weil sie nämlich seine wundersamen Krankenheilungen gesehen hatten. Jesus fordert die Jünger auf, die anwesenden Menschen, darunter allein 5000 Männer mit Essen zu versorgen. Das geht natürlich nicht, wie auch. Aber ein kleiner Junge hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Für ihn selber sicher eine üppige Mahlzeit, aber für so viele Menschen. Nachdem Jesus für die Brote und Fische gedankt hat, teilt er den Menschen aus und lässt die Jünger die Reste einsammeln. 12 Körbe voll. Ist auch klar, wie die Menschen reagieren. Dieser Jesus ist der Prophet, auf den wir gewartet haben. Der wird unser dringendstes Bedürfnis stillen, Nahrung. So wollen sie Jesus zum Brotkönig krönen. Und Jesus, er zieht sich zurück, geht ganz allein auf einen Berg. Wollen uns 2 Beobachtungen so aus dem Kontext auch anschauen. Erste Beobachtung, ganz so einfach scheint es mit dem zu Jesus kommen und nicht abgewiesen werden, also nicht zu sein. Hier entzieht sich Jesus den Menschen, die zu ihm kommen, ganz offensichtlich. Er geht zurück alleine auf einen einsamen Berg. Die Geschichte hat eine Fortsetzung. Die Menschenmenge sucht nach Jesus, verfolgt ihn förmlich und findet ihn dann auf der anderen Seite des Sees Genezareth in Kapernaum. Jesus spricht der Volksmenge gegenüber ganz unverblümt das Motiv der Menschen an. Ihr habt euren Bauch voll bekommen, deswegen sucht ihr mich. Ihr solltet euch aber besser um die Speise kümmern, die in das ewige Leben hineinwirkt. Und dann kommt die großartige Rede über das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Nicht das Manna auf der Wüstenwanderung war das wahre Brot, vielleicht erinnert ihr euch an die Predigtreihe aus dem Buch Exodus, sondern Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Die Zuhörer kapieren das noch nicht ganz, verlangen, dass Jesus ihnen deshalb dann auch noch geben soll. Deswegen legt Jesus nach: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wer zu mir kommt, klingelt da was? Das ist ja genau die Formulierung aus der Jahreslosung. Wir sind im Text auch haarscharf an dem Losungsvers dran, 2 Verse davor. Nach dem einleitenden Ich Bin-Statement, also ich bin das Brot des Lebens, kommen 2 parallele Bedingungen in der Stelle. Nämlich zu Jesus kommen und an ihn glauben. Zweite Beobachtung aus dem Kontext wäre also: Zu Jesus kommen scheint irgendwie wohl zu bedeuten, an ihn zu glauben. Nicht der Glaube an den Problemlöser, den Brotkönig ist hier gefragt, sondern der Glaube an die Person und die Worte Jesu. Denn so sagt er: Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Jetzt haben wir den Kontext der Jahreslosung schon fast so ein bisschen verinnerlicht. Nach dem Abschnitt mit dem Losungsvers mutet Jesus den Zuhörern aber noch einiges mehr zu, indem er für Juden völlig ungeheuerlich sagt: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Hammer, das geht gar nicht. Und so ist das Resultat am Ende des Kapitels eigentlich fast vorhersehbar. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie laufen weg. Sie laufen alle weg. Mehr als 5000 waren es am Anfang. Jetzt sind es nur noch die 12 Jünger und vielleicht einige weitere, die zum harten Kern gehört haben. Was ist mit dem Rest? Sind die nicht zu Jesus gekommen? Schon. aber sie waren nicht offen. Sie haben nicht geglaubt, sondern sie haben gedacht, Jesus ihre Vorstellungen und ihre Konditionen diktieren zu können. Das ist ein tragischer Irrtum. Ich lese jetzt den Abschnitt, der die Jahreslosung unmittelbar enthält. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Und dann wie eine Bekräftigung nochmal, das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wir wollen uns jetzt der Bedeutung dieses Textes in einigen Schritten nähern. Der Text beginnt nicht damit, dass ein Mensch zu Jesus kommt. Der erste Schritt ist die Initiative des Vaters. Der Vater gibt diese Menschen offensichtlich seinem Sohn Jesus. Und Jesus nimmt dieses Geschenk an. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was hier in der deutschen Wiedergabe des Textes gar nicht so zum Ausdruck kommt, das ist die ungeheuer kräftige Ausdrucksweise im Grundtext. Man könnte das übersetzen mit, wer zu mir kommt, den werde ich niemals nach draußen hinausstoßen. Diese doppelte Verneinung, niemals hinausstoßen, ist eine ganz intensiv betonte Bejahung. Und bedeutet, wer zu mir kommt, den werde ich herzlich aufnehmen. Kennst du das? Nicht jedes Geschenk erfreut den Beschenkten gleichermaßen. Weihnachten, für viele Menschen in erster Linie ein Geschenkefest, liegt hinter uns. Und die Zeit danach ist die große Zeit des Umtauschens und Zurückschickens. Bei Jesus ist es nicht so. Wer zu Jesus kommt, ist kein unwillkommenes Geschenk. Wenn du mit dem richtigen Herzen zu Jesus kommst, dann bist du willkommen. Du bist ein Geschenk Gottes an seinen geliebten Sohn Jesus. Und weil du ein Geschenk Gottes bist, wird Jesus ganz gut auf dich aufpassen, damit du nicht mehr verloren gehst. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ein minderwertiges Geschenk legt man bestenfalls im Keller in den Abstellraum, den Friedhof der Raritäten und Absonderlichkeiten, zu den halb abgebrannten Kerzen, den Blumenvasen, und all den Dingen, die irgendwer ja vielleicht irgendwann noch mal brauchen könnte. Ein wertvolles Geschenk dagegen, das hütest du, du passt drauf auf, du präsentierst es voller Stolz und du achtest natürlich darauf, dass es dir nicht abhanden kommt. So macht das Jesus auch mit dir. Das ist nicht nur sein Wunsch, sondern auch der Wunsch seines Vaters. Nichts von dem, was er seinem Sohn gegeben hat, soll verloren gehen. Das entspricht dem starken Gesamtzeugnis der ganzen Bibel. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Der Apostel Paulus beschreibt diese Tatsache der Bewahrung durch Jesus im 8. Kapitel des Römerbriefs so: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und im sogenannten hohepriesterlichen Gebet, das im Kapitel 17 des Johannesevangeliums wiedergegeben wird, betet Jesus für seine Jünger: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Diese Bewahrung durch Jesus geht weit über dieses Leben auf dieser Erde hinaus. Sie ist stärker als der Tod. Jesus passt nicht nur hier auf dich auf, sondern er wird dafür sorgen, dass du auferstehst zum Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dieses ewige Leben kannst du jetzt schon haben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist eine harte Aussage. Wer hat, der hat. Wer aber den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Nochmal, dieses Leben möchte Jesus schenken, aber das gibt es nur in Verbindung mit ihm als Person. Die Menschen damals wollten ihn zum Brotkönig krönen, damit er ihr Grundbedürfnis nach Nahrung stillt. Das ist Jesus viel zu billig. Dafür ist er nicht zu haben. Er ist kein Wunscherfüller, sondern er möchte vom ewigen Tod retten. Dafür ist er gestorben. Er möchte, dass du deine Sünde und deine Lebensschuld losbekommst, das, was dich von Gott unüberbrückbar trennt. Und das ist viel, viel wichtiger als ein voller Bauch und vergängliches Glück. Schauen wir jetzt, nachdem wir über das Geschenk Gottes, des Vaters an seinen Sohn nachgedacht haben, jetzt auf wessen Willen es eigentlich ankommt. Zunächst beim Kommen Jesu. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Und was ist denn der Wille des Vaters? Auch das wird eigentlich klar herausgestellt, nämlich erstens nichts zu verlieren von dem, was Jesus vom Vater bekommen hat. Zweitens denen, die an Jesus glauben, ewiges Leben zu geben. Und drittens sie aufzuerwecken. Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von all dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Und nochmal, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Kommentator Matthew Henry schreibt dazu, hier sagt er, dass er gekommen ist, nicht um seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen seines Vaters, nicht dass Jesus einen Willen gehabt hätte, der mit dem Willen des Vaters in Konkurrenz stand. Aber diejenigen, mit denen er sprach, argwöhnten, dass das vielleicht so gewesen sein könnte. Nein, sagt er, nicht mein eigener Wille ist die Quelle, aus der ich handle, sondern der Maßstab, an dem ich mich orientiere. Ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Das heißt, erstens kam Christus nicht als Privatperson auf die Welt, die nicht nur für sich selbst handelt, sondern unter öffentlichem Charakter, um für andere durch einen öffentlichen Auftrag autorisierter Botschafter und Bevollmächtigter zu sein. Jesus kam als Gottes großer Mittler und der Welt großer Arzt auf die Erde. Es war keine Privatangelegenheit, die ihn hierher führte, sondern er kam, um die Angelegenheiten zwischen keinen kleineren Parteien zu regeln, als dem großen Schöpfer und der ganzen Schöpfung. Zweitens verfolgte Christus, als er in der Welt war, keine privaten Absichten und hatte auch keine anderen Interessen, die sich von denen unterschieden, für die er gehandelt hat. Der Zweck seines ganzen Lebens bestand darin, Gott zu verherrlichen und den Menschen Gutes zu tun. Er nahm daher nie Rücksicht auf seine eigene Bequemlichkeit, Sicherheit oder Ruhe. Als er sein Leben hingeben sollte, war er zwar, weil er auch eine menschliche Natur hatte, darüber erschrocken, aber er legte die Gedanken darüber beiseite und löste seinen Willen als Mensch in dem Willen Gottes auf. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also soweit der Kommentar von Matthew Henry. Es war förmlich Jesu Lebenselixier, den Willen des Vaters zu tun. So sagte er den Jüngern, als sie ihm wieder mal einen wohlmeinenden Ratschlag geben, Jesus soll doch mal was essen. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Wir haben jetzt zuerst darüber nachgedacht, wessen Wille für das Kommen Jesu auf die Erde maßgeblich war. Jetzt fragen wir mal etwas anders. Wessen Willen ist eigentlich dafür maßgeblich, wenn wir zu Jesus kommen? Eigentlich beantwortet der Text das schon ohne Zweifel. Es geht um den Willen des Vaters im Himmel. Was er dem Sohn Jesus gibt, das wird auch zu ihm kommen. Und das, was zu Jesus kommt, das wird Jesus nicht hinausstoßen. Nochmal der Vers aus der Jahreslosung. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Noch ein bisschen prägnanter und schärfer wird die Rolle des Vaters im gleichen Kapitel in den Versen 44 und 65 dargestellt, wenn Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Der Apostel Paulus greift das im Römerbrief auf und formuliert in dem nicht ganz einfach zu verstehenden Kapitel 9 das so. Zu Mose spricht Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Jetzt könnte man die Bibel zuklappen und sagen, naja, Prädestination, alles vorherbestimmt, ich kann sowieso nichts machen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Und ich sage es mal ganz deutlich, das ist nicht unsere Seite der Medaille, sondern die Seite Gottes. Für uns heißt es zunächst mal, dass wir keinen Grund haben, auf die Entscheidung für Jesus, auf unser Kommen zu ihm in irgendeiner Weise stolz zu sein, als wäre es unser eigener Verdienst. Andersrum, wenn du zu Jesus kommst, im Glauben zu ihm kommst, dann darfst du wissen, es ist der Vater, der mich zieht. Niemand anders kann das in dir bewirkt haben. Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Komm du zu Jesus. Du erinnerst dich an das Bild auf der Titelfolie. Da geht ein Mann, der recht dynamisch wirkt, so eine leichte Steigung rauf. Ein Ziel ist nicht zu erkennen. Vielleicht hat er noch eine ganze Wegstrecke vor sich. Zu Jesus zu kommen, ist aber kein Anstieg und auch keine Bergtour. Es ist eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt. Wenn du diesen einen kleinen Schritt gehst, dann bist du angekommen. Du darfst wissen, jetzt bin ich ein Geschenk Gottes an seinen Sohn. Du gehörst ihm. Was heißt denn das jetzt, zu Jesus kommen? Wie mache ich denn das ganz konkret? Es beginnt damit, dass du dir darüber klar wirst, dass du Jesus brauchst. Nicht als Brotkönig, der deinen scheinbaren Bedarf befriedigt, nicht als Nothelfer oder Wunscherfüller, sondern als den Einzigen, der dir deine Schuld vergeben kann, weil er für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Sünde und Schuld haben dich von Gott getrennt, aber Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt. Das ist kein billiger Glaube an die Existenz Gottes. Daran glaubt der Teufel mit seinen Dämonen auch. Dieser Glaube ist ein Vertrauen auf den Herrn Jesus und seine Kraft, dich zu erlösen und dir ewiges Leben zu schenken. Und dann kommt der eine wichtige Schritt. Du kannst dir Hilfe dazu holen, kannst gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auf den Bernd. Wenn du im Livestream dabei bist, kannst du uns auch gerne anschreiben oder anrufen. Die Kontaktdaten sind alle auf unserer Internetseite. Dann werden wir miteinander beten. In diesem Gebet vertraust du Jesus dein Leben an, dankst ihm für die Vergebung deiner Sünde und bittest ihn, dein Herr zu sein. Das ist alles. Nachdem Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten hatte, sagte er, bekannter Spruch, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Der Sprung, der Schritt zu Jesus ist so viel bedeutender als der Schritt auf den Mond. Hier geht es im wahrsten Sinne um Leben oder Tod. Wenn du seine Stimme hörst, wenn du merkst, jetzt ist der Schritt dran, dann geh ihn mutig und schieb's nicht auf. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Vielleicht merkst du auch, dass du zwar auf eine Art mit Jesus unterwegs bist, aber dein Leben ihm noch nicht ganz und gar anvertraut hast. Jesus ist ein sicherer Bergungsort, zu ihm kannst du hinfliehen. Aber ich bitte dich eindringlich, mach das fest, geh den Schritt, geh ihn heute. Ich lese noch einige Bibelverse. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Am letzten Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich bete. Herr Jesus Christus, du stehst da mit ausgestreckten Armen und wartest auf uns. Du hast verheißen, wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen. Danke, Herr, für deine Güte und Ja, für deine Liebe, die du uns darin kundtust. Und ich bitte dich, Herr, wenn heute jemand zuhört und merkt, das ist das, was ich brauche, dann zieh ihn zu dir. Amen.